True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Korruption, Preiskartelle, Vorteilsnahme. Dazu Schlampereien und Bürokratiewahnsinn. Wir sprechen heute über den mutmaßlich größten Korruptionsskandal der Kölner Nachkriegsgeschichte. Ich sag mal bewusst mutmaßlich, weil keiner so genau weiß, was sich so alles hinter verschlossenen Türen abspielt und was vielleicht nie bekannt wurde oder nie zu Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt hat. Und wir sprechen über eine kleine Brücke am Aachener Weiher, die zu so etwas wie einem Sinnbild für Klüngel, Schlamperei und Verwaltungsversagen wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Die Geschichte, die wir heute erzählen, hat weitreichende Folgen bis heute. Man könnte sagen, der sprichwörtliche kölsche Klüngel hat damals jede Unschuld verloren. Der so leicht dahingesagte Spruch, man kennt sich, man hilft sich, ist eben auch der Leitspruch für kriminelle Kartelle. Und so wird immer wieder debattiert, wie streng muss man sein, wenn es darum geht, was erlaubt ist und was nicht. Mancher würde sagen, dass es heute zu streng zugeht, wenn schon ein Trinkgeld für einen Müllmann oder das Pflegepersonal im Krankenhaus verboten ist und strengste Vergaberichtlinien dazu führen, dass überhaupt nichts mehr schnell gehen kann in dieser Stadt. Diese Strenge geht auch zurück auf Erfahrungen, die die Stadt vor über 20 Jahren gemacht hat. Damals war die Öffentlichkeit extremst sensibilisiert und letztlich kann man sagen, dass diese Sensibilität auch dazu führte, dass der damalige Oberstadtdirektor, der gerne Oberbürgermeister geworden wäre, 1999 den Hut nehmen musste. Klaus Heugel hatte Insiderwissen genutzt, um mit Aktien Geld zu verdienen. Da war er sicher nicht der Erste, das hat auch Konrad Adenauer als Kölner OB gemacht und zwar in viel größerem Umfang, aber diesmal gab es kein Pardon. Heugel wurde bestraft, die SPD hatte keinen Oberbürgermeisterkandidaten mehr. Unsere Geschichte in dieser Folge von True Crime Köln beginnt in der Weihnachtszeit 1998. Es ist der Montagmorgen nach dem zweiten Advent, als 200 Ermittler einer Sonderkommission der Kriminalpolizei ausschwärmen, um Firmen und Privathaushalte zu durchsuchen. 22 städtische Bedienstete werden vorläufig festgenommen, 7 werden verhaftet. Und das war erst der Anfang. In den folgenden Wochen werden immer mehr Details über Betrügereien, Absprachen und Bestechungen bekannt. Hier ein paar Ausschnitte aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Express aus jenen Tagen.
Polizei und Staatsanwaltschaft haben 51 Wohnungen, Firmensitze und städtische Büroräume durchsucht und 7 Bedienstete der Stadt sowie 2 Unternehmer verhaftet. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie wegen Verdachts des Betruges, der Bestechung und Bestechlichkeit. Überdies sollen die beiden Firmeninhaber Kartelle gebildet und Preisabsprachen getroffen haben.
2 Unternehmer werden verdächtigt, Mitarbeiter der Stadt für die Vergabe von Sanierungsarbeiten bestochen zu haben. Insgesamt wird der Schaden für die Stadt Köln auf etwa 1,5 Millionen Mark geschätzt. Darüber hinaus haben sich nach Angaben der Polizei sogenannte Firmenkartelle gebildet, die im Metallbau und bei Tiefbau- und Abrissarbeiten unerlaubt Auftrags- und Preisabsprachen getroffen haben.
Die Firmen füllten Rechnungen für nie erbrachte Leistungen aus. Die Belege wurden von den Stadtangestellten gegen kleine Gefälligkeiten abgesegnet. Mitunter sollen diese Firmen auch Gratis-Reparaturen am Eigenheim erledigt haben.
Es geht auch um die Chefs. Was haben sie gewusst? Was haben sie getan, um den Sumpf trocken zu legen? Haben sie Strafvereitelung begangen?
Einer der Unternehmer erlitt eine Herzattacke, liegt seitdem im Gefängniskrankenhaus. Der zweite Firmenchef schweigt zu den Vorwürfen. Ein weiterer Unternehmer hat sich selbst angezeigt. Er berichtete den Ermittlern detailliert über seine Schmiergeldzahlungen, nannte Namen und Daten.
Von Geldgeschenken, Lokalbesuchen bis hin zu Einladungen ins Bordell ist in den Vernehmungsprotokollen die Rede. Es gab Preisabsprachen unter den Firmen. Leistungen wurden mithilfe von fingierten Rechnungen falsch abgerechnet. Städtische Bedienstete schraubten in Absprache mit ihren bevorzugten Unternehmen das Auftragsvolumen künstlich in die Höhe. Eher spärlich flossen die Informationen bei der Frage, wer von den kommunalen Führungskräften davon wusste oder selbst die Hand aufhielt.
Die Sonderkommission der Kripo wird ausgeweitet. Und auch bei der Kölner Staatsanwaltschaft sollen zusätzliche Kräfte eingesetzt werden, um den größten Korruptionsskandal in der Geschichte der Stadt Köln zu bekämpfen.
Wenn man über Klüngel, Korruption und Versagen sprechen und dabei nicht den Überblick verlieren will, ist es hilfreich, sich ein vielsagendes Beispiel herauszupicken. Das hat der Kölner Journalist und Autor Bernd Imgrund getan, der mit mir heute im Podcaststudio sitzt. Er hat für das Buch Köln kriminell, Kölner Fälle der vergangenen Jahrzehnte nacherzählt. Wir haben ja bei True Crime Köln bereits über den Fall des Boxers Jupp Elze gesprochen, der zum ersten Dopingtoten der Republik wurde. Eine Folge, die wir allen, die sie noch nicht gehört haben, nochmal sehr empfehlen können. Bernd Imgrunds Lieblingsfall aus dem Buch ist aber ein anderer. Dem betreffenden Kapitel im Buch hat er die Überschrift Die Brücke am Weiher gegeben. Untertitel Vom korrupten Coup zur kommunalen Farce. Es geht um eine kleine Brücke am Ostasiatischen Museum. Sie führt über ein bisschen Wasser zwischen einem Zierbecken vor dem Museum und dem Aachener Weiher. Man geht darüber und denkt sich dabei nichts Böses. Und doch ist diese kleine, etwa 30 Meter lange Brücke so etwas wie ein Symbol für Klüngel, Korruption, Schlamperei und Versagen in der öffentlichen Verwaltung. Erzählen wir die Geschichte einer kleinen Brücke. Bernd Imgrund, womit fängt sie an, diese Geschichte?
Sie fängt an mit dem Bau des Ostasiatischen Museums, ja, in den 70er Jahren. Maekawa, japanischer Star-Architekt, hat das ganze Ensemble, Museum, Japanisches Kulturinstitut und den Anbau an den Aachener Weiher geplant. Und im japanischen Brückenbau ist Bongossi-Holz aus dem Urwald in Afrika sehr beliebt, weil es das widerstandsfähigste Holz überhaupt ist. Wenn man sich die Struktur des Ostasiatischen Museums anguckt, da geht alles in die Breite. Das sind alles horizontale Architekturlinien. Und deswegen hat die Brücke auch diese schlichte Form gehabt mit einem horizontalen Laufband für die Arme. Und im Grunde fängt mit dieser Gesamtästhetik das Problem an, das dann später durch Korruption extrem vermehrt worden ist und letztendlich zu einer 16 Jahre währenden Farce führte.
Also man merkt schon, du hast eine emotionale Beziehung zum Objekt.
Sagen wir so.
Die ästhetisch-emotionale Beziehung.
Als 98 die Razzia stattfand, war ich noch Redakteur bei der Stadtrevue, wenn man das so sagen darf, und eine linke Zecke. Und dieser Korruptionsskandal, den haben wir groß gebracht. Und für mich war sofort klar, ich muss pars pro toto was finden, um mal an einem Fall beleuchten zu können, wie sowas eben läuft. Es waren ja alles keine großen Sachen, sondern immer so diese kleinen, schmierigen Bestechungen. Und da ich Hobbyschreiner bin, habe ich mich für diese Brücke und für diesen Holzwechsel vom Bongossi zur Eiche interessiert.
Dann erzählen wir mal, wie ist es gelaufen?
Der Steg ist ungefähr 30 Meter lang, 3,5 Meter breit. Und der immer selbe Sachbearbeiter hat die immer selbe Gartenbaufirma damit beauftragt, immer wieder so 18 bis 20 Bohlen dieses Stegs auszuwechseln. Warum 18 bis 20? Weil damit der Preis unter 10.000 Mark blieb. Ja, unter 10.000 Mark konnte der Sachbearbeiter der Stadt Köln das freihändig lancieren. Das heißt,
er brauchte keinen Beschluss
und keine Ausschreibung. Ja, sondern er konnte selber entscheiden, ich nehme den Gartenbauer und der mäht das. Und so haben die zwei sich arrangiert und haben über die Jahre diese Bohlen insgesamt alle 1,5 Mal auswechseln lassen. Nagelneue Teile zum Teil. Was sie allerdings gemacht haben und wahrscheinlich auch nicht anders konnten zu ihrer Zeit, sie haben Bongossi-Holz durch deutsche Eiche ersetzt und das war der Anfang vom Ende. Eiche ist ganz gut so im Feuchtbereich, ja, für deutsche Verhältnisse ganz okay. Bongossi ist aber unschlagbar. Ja, wir können gerne auch von zertifiziertem Bongossi reden heutzutage, aber es muss ja möglich sein, sowas einzuschlagen. Und dieses Holz ist so hart, dass du keinen Nagel da reintreiben kannst, du musst vorbohren. Dieses Holz ist so resistent, dass kein Pilz, kein Schwamm, keine Pfahlwürmer und gar nichts da eindringen könnten. Ich habe in dem Buch nicht umsonst geschrieben, vermutlich könnten die Leute heute noch auf den Originalbohlen von 1977 wandeln, wenn nicht in den 90er Jahren dieser Betrug angefangen hätte.
Auf so eine Idee muss man ja erstmal kommen, ne? Also da gibt es eine Brücke, wo nichts kaputt ist und dann beschließt ein Sachbearbeiter mit einer Firma, komm, wir tauschen doch mal einzelne Bohlen jetzt regelmäßig aus. Das ist schon Das ist eigentlich hochkriminell, ne?
Ja, da ist eine kriminelle Energie am Walten. Aber es war kein Einzelfall, ne? Der eine hat sein Auto auftanken lassen. Der andere hat eine Treppe gebaut bekommen.
Gut, aber das sind klassische Fälle von Bestechung. Gibst du mir was, gebe ich dir was. Hier ist er richtig ausgeheckt worden. Ja, ist ein Betrug, ein richtiger Betrug.
Ja, wenn da, sagen wir mal, wenn die Rechnung dann über 9.900 Euro ging, dann wurden die Materialkosten abgezogen und den Rest konnte man sich teilen.
Jetzt reden wir ja über den Zustand einer Stadtverwaltung zu der Zeit, wo sowas möglich war. Man muss vielleicht in dem Kontext so ein bisschen auch zur Ehrenrettung der Stadtverwaltung sagen, dass es da ein Rechnungsprüfungsamt gibt, was ja auch zu der Verwaltung gehört. Und dieses Rechnungsprüfungsamt hat schon vor den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Da ging es vor allem um Arbeiten für das städtische Krankenhaus in Meerheim. Dann ist die politische Frage interessant, was hat denn dann die Stadtspitze gemacht? Was haben die Politiker gemacht, als das Rechnungsprüfungsamt seinen Bericht damals vorgelegt hat?
Gerade dieser Fall Meerheim beleuchtet, wie es eben früher gelaufen ist. Der Bauunternehmer hat eine Strafe bezahlt und so wurde von allen Seiten auf weitere Beschuldigungen verzichtet. Das ist nie vor Gericht gegangen und die Sache war gelaufen. Eine Hand wäscht die andere. Ein Unding, ja.
Hat man gedacht, dass das ein Einzelfall ist oder man kann sich das kaum vorstellen?
In dem Zeitraum ging man noch davon aus. Also es ging offenbar um ganz viele Kleinigkeiten, wie ein Rohr war nicht 5 mm dick, sondern nur 3 mm dick. Ja, das prüft dann auch im Einzelfall niemand nach. Aber die Materialkosten waren dadurch deutlich billiger und das gesparte Geld konnte sich irgendwie in die Tasche stecken. Bis dahin lief das sehr oft offenbar unter der Hand und führte nicht zu juristischen Folgen.
Also man hat gedacht, man könnte das schön klein halten und ohne Aufheben regeln. Aber tatsächlich kam es dann ganz anders. Es kamen eben dann die Razzien der Ermittler, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Es kamen unzählige solcher Geschäfte und Absprachen ans Licht. Sag mal so ein paar Beispiele. Was gab es da alles? In verschiedenste Ämter waren betroffen, verschiedenste Bereiche.
Es waren immer Vergehen, die im ersten Moment vielleicht so ein bisschen lässlich wirken und die keine großen Skandale hervorrufen. Ja, dann fährst du mal dahin und lässt dein Auto auftanken. Du kriegst die Reifen gewechselt, wenn die ein bisschen abgelaufen sind. Du kriegst eine Treppe gemacht, wenn der Bauunternehmer sowieso seine Truppe in der Nähe hat. Ja, so en passant sozusagen. Ja, kann man sich fast noch rausreden, so wirkte das immer.
Und man kann sich auf Adenauer berufen, der städtische Bedienste seinen Garten zu Hause hat machen lassen.
Ja. Ja.
Gut, das ist sehr lange her, aber alle berufen sich immer auf Adenauer. Aber da denkt man, ist eine Kleinigkeit.
Ja, der Chef schickt den Lehrling zum Kaffee holen. Der Chef kann den Lehrling auch mit dem Auto des Sachbearbeiters zur Tanke schicken und sagen, komm, mach schnell den Tank voll, dann ist gut, ne? So hat man gedacht, könnte das ewig weiterlaufen, aber im Dezember 98 änderte sich das dann.
Wir kommen zurück zu unserer kleinen Brücke am Aachener Weiher, denn mit der Aufdeckung des Skandals ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. An die Bestechungsgeschichte schließt sich eine kaum vorstellbare Verwaltungsposse an, kann man sagen. Du hast es schon gesagt, 16 Jahre wird es dauern, bis das Problem mit der Brücke durch die Einweihung einer neuen Brücke gelöst sein wird und dann ist es auch noch immer nicht wirklich optimal. Ein normal denkender Mensch würde vielleicht davon ausgehen, dass alle Beteiligten nach so einem Bestechungsskandal schnell und zügig Wiedergutmachung leisten und alles in Ordnung bringen. Aber von schnell und zügig kann man hier sicher nicht sprechen. Wie geht's denn weiter am Aachener Weiher? Der an der Bestechung beteiligte Gartenbetrieb hatte ja das Tropenholz durch Eiche ersetzt. Du hast gesagt, die ist weniger resistent und so mussten dann weiterhin Bohlen ausgetauscht werden.
Ja, normalerweise hätte man denken können, die Sache ist aufgedeckt, man lernt aus seinen Fehlern und führt alles wieder in den Urzustand zurück. Sprich, man nimmt resistentes Holz, ja, Feuchtigkeit resistentes Holz. Wurde aber nicht gemacht, es wurde weiter fleißig Eiche benutzt und der erste Teil der Posse läuft dann von 98 bis 2007. Ungefähr 2005 wurde dann aufgehört, Eiche weiter zu ersetzen, weil die zu schnell marode wurde. Und 2007 war dann die Brücke so kaputt, dass sie nicht mehr übergangen werden konnte. Und dann war erstmal Schluss.
Und man muss sagen, bis dahin ist sehr viel Geld weiter ausgegeben worden, weil man musste ja diese Ausbesserungsarbeiten auch bezahlen.
Ausbesserungsarbeiten wurden bezahlt, Gutachten mussten bezahlt werden von unserem Geld. Dann 2009 wurde ein metallenes Ersatzbrückchen neben die marode Brücke gestellt. Die kostete auch über 700 Euro, waren es damals dann ja schon im Monat. Über Jahre und Jahre zog sich dieser Prozess hin, wobei man vom Prozess gar nicht reden kann. Es war eigentlich ein Stillstand.
Du hast das mal ausgerechnet, über 700 Euro Miete für eine Behelfsbrücke pro Monat. Wenn man das über mehrere Jahre hochrechnet, da kann man schon schicke Brücken auch neu von bauen. Ne?
Ich habe das damals sehr genau recherchiert. In der gleichen Zeit haben sie in Düsseldorf eine Bogenbrücke aus Holz, ein bisschen kürzer, aber dafür durch den Bogen konstruktionsaufwendiger, für 97.000 Euro. Ja, das habe ich immer als Beispiel angeführt, wie man das hier hätte schaffen können. Es folgt ja dann auch noch die Farce mit dem Holzhändler Viljo Schumacher, sechste, siebte Generation aus der Südstadt, die ebenfalls ich angeleiert habe, weil mir das so am Herzen lag als Hobbyschreiner.
Dieses, du hast Brötchen ihm davon erzählt und dann hat er gesagt, ihr könnt das Holz von mir zum Selbstkostenpreis haben.
Der Viljo Schumacher aus der Südstadt war bereit, das Bongossi-Holz zertifiziert auf dem Weltmarkt zu kaufen, zum Selbstkostenpreis der Stadt zu überlassen und sogar noch die Vorbohrungen und alles, was nötig war an Mechanik, an Handwerk zu leisten, sodass man das Ding nur hätte zusammenschrauben müssen vor Ort. Und das habe ich dann wiederum dem Herrn Neveling, damals Leiter des Brückenamtes, gesagt. Und er hat gesagt, das ist ja schön, aber wir machen eine Ausschreibung und dann kann sich der Herr Schumacher hinten anstellen.
Ist auch viel sagen.
So läuft das in Köln. Herr Hupke, der damals Innenstadt Bezirkschef war, der hat gesagt, wunderbar, bürgerschaftliches Engagement, genauso kennen wir Köln, aber beim Brückenamt stieß er da, genau wie ich, auf taube Ohren.
Fragen wir den erwähnten Andreas Hupke mal nach seinen Erinnerungen an diesen Fall. 1999 kam er als Mitglied der Grünen in die Bezirksvertretung Innenstadt und 2004 wurde er dann ehrenamtlicher Bezirksbürgermeister. Die Arbeit der Stadtverwaltung lernte er nicht nur als Beobachter und Politiker kennen, er war auch selbst Teil davon. Zuletzt arbeitete Andreas Hupke als Personalrat bei den städtischen Bühnen. Er ist uns jetzt übers Internet zugeschaltet. Herr Hupke, welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Brückenposse?
Also ich würde nicht sagen, dass das eine Posse war. Das ist ein handfester Skandal gewesen, weil da eine Korruption hervorkam oder hervorgekommen ist ans Tageslicht, die man ja sonst immer nur aus der Presse kannte, sag ich mal, hartnäckigster und auch übelster Bedeutung. Klüngelkorruption kannte ich immer nur aus Büchern. Ne? Wurden ja auch schon damals Bücher darüber geschrieben, aus Zeitungen. Und das dann so direkt mitzubekommen, das war für mich schon ein Schock. Das war echt ein Schock, ohne zu übertreiben.
Es ging die Geschichte ja nach der Aufdeckung des Korruptionsfalls weiter. Wir haben es dann zu tun mit einer endlosen Geschichte von Schlamperei und Verzögerung. Die Bezirksvertretung hat damals zur Verwaltung gesagt, stoppt alle Planungen, die Edelstahlbrücke könnt ihr woanders aufstellen, wir wollen die Holzbrücke behalten. Und dann gab es dieses Angebot eines Kölner Holzbetriebs, der das Material zum Selbstkostenpreis abgeben wollte. Warum kann eine Verwaltung so ein gutes Angebot nicht annehmen?
Man hätte hier eine Schenkung schon, ne, eine Schenkung annehmen können. Und das hat sie, ich sag mal ganz einfach, aus Frack nicht gemacht.
Das ist die Begründung, aus Frack.
Ja, das ist meine Analyse dazu. Ich war ja damals noch ziemlich, wie soll ich sagen, ne, ziemlich, ich war da noch relativ neu in meiner ehrenamtlichen Funktion und auch nicht so, sag ich mal, so versiert. Und wenn die Verwaltung gesagt hätte, wir nehmen, meinen Sie das ernst und dann finden wir das toll. Und dann nehmen wir das als Geschenk genauso wie, sag ich mal, ein Kunstsammler, der dem Museum Ludwig für 200.000 Euro ein Bild spendet. So. Und dann wird das dann durch die Politik angenommen. Das sind dann über 10.000, das hätte dann der Rat annehmen müssen. Das hätte durchaus von den meiner Meinung nach so laufen können. Aber die waren dann so sauber, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen das nicht, jetzt machen wir eine Ausschreibung. Und ja, dann hat es dann auch etwas länger gedauert. Aber der ist dann im Endeffekt ja dann doch so gelaufen, so wie wir es wollten.
Das Ganze ist ja bundesweit beobachtet worden und dann konnte man wieder überall lesen, das ist typisch Köln, ne? Hieß es überall. Auf Korruption und Klüngel folgt dann ein Hickhack, wie es sich die Bürger von Schilder nicht besser ausdenken könnten, schreibt da unser Studiogast Bernd Imgrund. Haben Sie irgendwas aus diesem Fall gelernt, was Köln weiterhelfen könnte oder in Zukunft weiterhilft?
Ich denke, das will ich auch sagen, ohne dass im Geringsten zu relativieren. Das gibt es in allen Städten. Köln hat aber die, sage ich mal, zum Glück die besondere Gabe, dass das oft auffällt oder aufgefallen ist. Ich kann nur sagen, das ist ein Ergebnis, das zur damaligen Zeit die Transparenz gefehlt hat. Das heißt, bei unserer Verfassung in NRW, dass meiner Meinung nach viel mehr Dezentralisierung so viel wie möglich und Zentralisierung so wenig wie nötig. So etwas kann nur geschehen, wenn die Verwaltung nicht, wir es dafür sind wir gewählt, auch als ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker, wie im Rat genauso, die Verwaltung kontrollieren. Und dafür muss ein hohes Maß an Transparenz. Dann passiert so etwas nicht mehr.
Ein Plädoyer für Dezentralisierung und Transparenz. Herzlichen Dank, Andreas Hubke, Bezirksbürgermeister in der Innenstadt. Wir müssen die Geschichte der Brücke noch zu Ende erzählen. Bert Imgrund, im März 2011 soll dann tatsächlich gebaut werden. Aber auch das ging nicht ohne Komplikationen.
Ja, wir reden jetzt von 2011. Das ist immerhin schon 13 Jahre nach der Korruptionsaffäre. Die erste Ausschreibung war noch ein Jahr vorher. Da hat sich keiner beworben. Die zweite Ausschreibung fand genau einen Bewerber für Neubau der Brücke. Und das waren Jungs aus der Eifel, die offenbar gar keine Eiche vorrätig hatten, sondern ganz schnell in der Wald gegangen sind und was geschlagen haben. Jedenfalls waren diese Bohlen so feucht, dass sie sich noch beim Einbau verzogen haben. Ja. Die Schrauben standen raus und wuchsen raus, weil das Holz schwand natürlich, weil das viel zu wässrig war. Das heißt, der zweite Versuch schlug total fehl, sodass 2013 eine dritte Ausschreibung gemacht werden musste. Inzwischen redete man nicht mehr von 150.000 Euro, was im Übrigen über 50.000 mehr sind, als in Düsseldorf ausgegeben wurden für eine Vergleichsbrücke, sondern man redete von 490.000 Euro allein für den Bau, ganz abgesehen von den Mieten, Gutachten, von denen wir schon geredet hatten. Und 2013 wurde dann tatsächlich eine Brücke gebaut, die der Rede wert war.
Ein Jahr später, 2014, wird die Brücke dann eingeweiht und so findet die lange Geschichte endlich ein Ende. Wofür stehen diese 16 Jahre, über die wir hier sprechen? Welches vorläufige Fazit können wir ziehen?
Ja, wollen wir jetzt sagen, dass das typisch Kölsch ist?
Ich weiß es nicht. Vielleicht vermischt sich typische Verfahrensweise in einer öffentlichen Verwaltung mit typisch Kölnischem, ich weiß es nicht.
Ja, ich sage ja immer, diese Sprüche, wie es hätte noch immer Jotjange und so weiter, die gibt es ja in jedem Dialekt. Nur in Köln wird das halt jeden Tag so oft wiederholt, dass sich das auch in die Hirne und Herzen festbrennt. Und deswegen ist es in mancher Hinsicht durchaus typisch Kölsch für mich.
Dein Text in dem Buch endet mit der traurigen Feststellung, dass trotz dieser Geschichte die Brücke bis heute keinen Namen hat.
Ja.
Hast du eine Idee oder fordern wir die Hörer auf, Vorschläge zu machen?
Ich finde, wir sollten wie in meinem Buch die Hörer auffordern, Vorschläge zu machen. Das ist doch ein reizvoller Podcast-Ausgang.
Was hat denn Köln gelernt aus den Korruptionsskandalen am Ende der 90er Jahre? Man muss ja noch erwähnen, dass es ja noch ein bisschen weitergeht und eigentlich noch fetter kommt. Ne? Also gibt es den nächsten Riesenskandal, als es um die Dankeschön-Spenden von Unternehmen an die Kölner SPD ging und um Bestechung im Zusammenhang mit dem Bau der Müllverbrennungsanlage. Das waren nochmal Ausmaße, die sich Ende der 90er Jahre und auch nach der Affäre um Klaus Heugel keiner vorstellen konnte. Was würdest du sagen, hat die Stadt daraus gelernt?
Ja, die Verwaltung auf jeden Fall. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr, sehr detaillierte Vorschriften für Annahme oder Ablehnung von Geschenken. Also sie dürfen nicht mal mehr ein Stückchen Schokolade annehmen, ohne dass Compliance-Komplikationen entstehen. Von daher hat man pro forma natürlich daraus gelernt. Ich finde halt immer schade, dass Leute ihren Job so wenig lieben, ja, dass sie bereit sind, korrupt zu werden. Ja, unter Beamten ist ja auch die Krankheitsrate doppelt so hoch wie unter normalen Angestellten. Das ist ja erwiesen. Und irgendwo muss ja ein Wurm im System sein, wenn die Leute keinen Bock haben auf ihren Job.
Man hat manchmal den Eindruck, dass dieses Pendel, was damals vielleicht in der Richtung, es ist alles sehr lax und lässig ausgeschlagen war, heute in die andere Richtung ausgeschlagen ist. Heute ist alles super streng. Und das in Zeiten, wo es eigentlich auch so ein bisschen schneller gehen müsste, wenn es ums Bauen geht. Und die Ausschreibungsregeln sind sehr streng. Man darf einer Krankenschwester nichts für den Kaffee ins Sparschwein tun, heißt es. Also sind wir jetzt auf der anderen Seite des Pendels? Muss es sich auf einem gesunden Mittelweg wieder einpendeln?
Ja, ich habe ja gerade schon versucht, so ein bisschen idealistisch zu sein. Wenn einer seinen Job mag und das Objekt, für das er arbeitet, dann braucht er eigentlich gar keine Compliance. Aber wenn du Bauzeiten ansprichst, okay, der Dom über 600 Jahre.
Nun gut, wenn das Maß ist.
Die Brücke, das Brückchen 16 Jahre und von der Oper reden wir jetzt nicht.
Ja, und dann kriegen wir die Wohnungsproblematik in Köln und die fehlenden Schulen dann gar nicht mehr in den Griff, zumindest nicht zu unser beider Lebzeiten.
Genau.
Wir wollen nicht in Sarkasmus enden, sondern noch einmal über die aktuelle Situation nachdenken. Und das tun wir mit Verena Meyers, der Antikorruptionsbeauftragten der Stadt Köln. Dass es ihre Stelle gibt, ist eine Folge der Skandale und Ermittlungen von damals. Wir haben uns getroffen vor der Aufzeichnung dieser True Crime Folge und über das Thema Korruption und Bestechlichkeit gesprochen. Erste Erkenntnis, auch wenn man alle möglichen Schutzvorkehrungen trifft, kann man nie ausschließen, dass es neue Bestechungsfälle gibt.
Ein gewisses Korruptionsrisiko besteht ja immer. Ne? Wir können also letztlich nicht sagen, nein, das wäre undenkbar, sowas passiert nie wieder. Allerdings, wir sind eben eine große Stadtverwaltung. Wir haben über 21.000 Mitarbeitende. Und wir werden deswegen immer das Ziel von Korruptionsversuchen sein. Wir haben, dafür sind wir für die öffentliche Verwaltung, als öffentliche Verwaltung einfach viel zu interessant für potenzielle Vorteilsgeber. Wir bieten ja Dienstleistungen an, die, das muss man so offen sagen, ja nicht nur für brave Bürgerinnen und Bürger interessant sind, sondern eben auch für kriminelle Vereinigungen.
Einzelfälle gäbe es immer wieder, sagt Verena Meyers, aber Verflechtungen wie damals, wo ganze Netzwerke mit mehreren Beteiligten aufflogen, habe es seit den Fällen Ende der 1990er Jahre nicht mehr gegeben. Und auch die Tatsache, dass es immer wieder gelingt, Einzelfälle aufzudecken, könne man durchaus als Erfolg verbuchen.
Also würde ich sagen, dass wir letztlich mit den Maßnahmen, die wir implementiert haben, doch ein gewisses Ziel erreicht haben, dass wir nämlich das Risiko, was wir nicht ausmerzen können, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, Korruption gibt es in der Stadtverwaltung nicht mehr, wenn wir dieses Risiko minimieren können. Das ist im Grunde unser Ziel.
Es gibt Statistiken, die zeigen, dass die Zahl der Korruptionsfälle in Deutschland ansteigt. Aber es ist wichtig, die Relation dabei zu bedenken. Nach Angaben von Verena Meyers landen pro Jahr weniger als 10 Fälle bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Wenn man das auf die Zahl aller Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Köln umrechnet, kommt man auf weniger als 0,05%. Das ist einer von 2000. Ist das viel oder ist das wenig? Schwer zu sagen. Verena Meyers macht ihren Job seit 2015. Aus der Antikorruptionsbeauftragten wurde eine Antikorruptionsstelle mit 3 Mitarbeitenden. Angesiedelt ist sie beim Rechnungsprüfungsamt. Was hilft gegen Korruption? Was sind wirksame Mittel? Verena Meyers hält Schulungen und Aufklärungen für wichtig. Da gehe es darum, Unsicherheiten auszuräumen, aber auch darum klarzumachen, wer sich auf einen Bestechungsversuch einlässt, begibt sich schnell in Netzwerke, vielleicht sogar in Netzwerke von organisierter Kriminalität. Und aus denen kommt man nicht mehr raus.
Eigentlich ist es die größte Gefahr für sie selbst. Korruption zerstört immer ein Leben.
Neben Schulungen und Aufklärung setzt die Stadtverwaltung auf Rotation. Das heißt, alle paar Jahre sollen sich die konkreten Aufgaben für einen Verwaltungsmitarbeiter oder eine Verwaltungsmitarbeiterin verändern.
Wenn korruptive Beziehungsgeflechte entstehen, dann sind die Mitarbeitenden in der Regel sehr lange auf einer Stelle gewesen und haben ihr Gegenüber den, ich sag mal, potenziellen Vorteilsgeber kennengelernt. Man hat irgendwie eine Art gute Beziehung aufgebaut, ist sich vielleicht sogar irgendwann freundschaftlich verbunden. Und endet dann meistens in einer Art, ja, Erpressung letzten Endes. Denn irgendwann fordert das Gegenüber immer eine Gefälligkeit und dann immer mehr und dann hängt man einfach irgendwann drin. Das zu unterbinden, das soll die Rotation bewirken. Das heißt, nach durchschnittlich 5 Jahren soll man das Tätigkeitsgebiet wechseln, wenn nicht zwingende Gründe dagegen sprechen. Da wird man dann schon gute, gewichtige Gründe finden müssen, wenn in einem Tätigkeitsfeld, was natürlich auch besonders korruptionsgefährdet sein muss, das wird nicht in jedem Tätigkeitsgebiet der Stadtverwaltung der Fall sein, da jemand nicht rotieren lassen will.
Ein weiteres Gegenmittel gegen Korruption ist nicht unumstritten. Die Stadt hat sich ein unglaublich strenges Regelwerk auferlegt, wenn es um Trinkgelder, Einladungen und kleinste Zuwendungen geht. Da wird es schon problematisch, wenn man bei einem Treffen den Kaffee bezahlen will. Das, was man im normalen Wirtschaftsleben Geschäftsessen nennt, ist eigentlich strengstens verboten. Genau wie ein Trinkgeld für die Kaffeekasse oder ein Blumensträußchen als Dankeschön für eine gute Dienstleistung.
Wir haben etwa keine Wertgrenze, unterhalb derer die Mitarbeitenden ein Geschenk generell annehmen dürfen. Sicherlich wird man bei Kaffee und Kuchen, die anlässlich dienstlicher Besprechungen angeboten werden, sagen können, das ist nichts, womit man sich beeinflussen lässt. Das haben wir stillschweigend genehmigt. Allerdings im Übrigen und auch bei jedem Zweifel muss bei solchen Vorteilsangeboten die Genehmigung der Amtsleitung eingeholt werden. Das ist auch nicht delegierbar, um dann ein solches Geschenk im Ausnahmefall annehmen zu dürfen. Mein Rat ist dann an der Stelle immer, lassen Sie es sein, warum will ich einen solchen Vermerk aufsetzen, um einen Strauß Blumen anzunehmen? Aber so ist unser Regelwerk und das ist schon sehr streng im Vergleich zu anderen.
Ein Neujährchen für den Müllmann oder ein Trinkgeld für die Betreuung im Krankenhaus ist vor diesem Hintergrund ein Korruptionsversuch. Bargeld anzunehmen ist eine Vorteilsannahme, sagt Verena Meyers. Da folgt ihr nicht mehr jeder. Worin besteht bei einem Trinkgeld der Korruptionsversuch?
Korruption entsteht ja so im Kleinen und leise, sage ich immer. Denn da handelt es sich eigentlich schon um dieses, man sagt, Anfüttern, was auch der Gesetzgeber ganz explizit unter Strafe stellen wollte schon. Da zeigt sich, was dem Gesetzgeber das wert ist, dieses Schutzgut, was ja dahinter steht. Also eigentlich nur die Neutralität des öffentlichen Dienstes. Denn ein Schaden muss ja gar nicht verursacht worden sein. Wir sind ja nicht im Bereich der Vermögensdelikte, sondern tatsächlich in einem abstrakten Gefährdungsdelikt, sagt der Jurist. Da muss man keinen Schaden verursachen. Es geht schlicht darum, diesen Anschein zu vermeiden. Und wenn also jemand etwas annimmt und dafür sich auch nur geneigt zeigt, irgendetwas zu tun, dann kann das schon strafbar sein, durchaus, ja. Und das hat der Gesetzgeber auch so gewollt.
Das ist sehr streng. Nicht jede Vorteilsnahme ist gleich Korruption im strafrechtlichen Sinne, denn dafür muss man eine sogenannte Unrechtsvereinbarung geschlossen haben. Aber eine Dienstpflichtverletzung ist es in jedem Fall und diese hat dann arbeitsrechtliche Folgen für die Betreffenden. Die Stadt hat aus den Skandalen der Vergangenheit gelernt. Das gilt auch für die Regeln für öffentliche Aufträge bei Vergabeverfahren. Auch die empfinden nicht wenige als zu streng, wenn schon kleinste Aufträge aufwendig ausgeschrieben werden müssen, anstatt Handwerker oder andere Unternehmer in der Stadt zu beauftragen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, wenn man Grauzonen möglichst vermeiden will. Es ist nicht einfach, einen Mittelweg zu finden. Immerhin, diese True-Crime-Folge musste nicht mit Sarkasmus und ironischen Bemerkungen über den kölschen Klüngel enden. Zumindest was die Korruptionsbekämpfung angeht, sind Konsequenzen gezogen worden. Wenn es um das Verwaltungshandeln im Allgemeinen geht, auch dafür steht ja die Brückensanierung am Aachener Weiher, wird man sich da nicht ganz so sicher sein. Kostenexplosionen, endlose Bauzeitverlängerungen und das Ignorieren von politischen Beschlüssen, all das gibt es leider weiterhin zu beklagen. Was machen wir in der nächsten Folge von True Crime Köln? Da befassen wir uns mit ein paar sogenannten Cold Cases, also lang zurückliegenden Mordfällen, in denen es der Polizei nicht gelungen ist, die Täter zu finden. Eine neue Ermittlungskommission der Kölner Polizei holt einige der alten Akten aus den Schränken und bei einem dieser spektakulären Fälle aus der Vergangenheit hat das offenbar zu einer überraschenden Auflösung geführt. Nachdem der Fall um die 1988 getötete Petra Nohl nochmal bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde, meldete sich ein Zeuge, der 35 Jahre lang geschwiegen hatte. Der Mord war als Karnevalsmord in die Stadtgeschichte eingegangen. Die Leiche der Frau war neben dem Zugweg der Schull- und Fädelszücht gefunden worden. Die Spurensicherung lief damals noch, als die Zücht am Tatort vorbeizogen. Mehr dazu und zu anderen Cold Cases gibt's in der nächsten Folge, die am 11. März im Netz veröffentlicht wird. Bis dahin, tschüss, machen Sie's gut.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.